Ja.
Ja, hallo Satya Jens, herzlich willkommen zum Interview und vielen Dank, dass das möglich ist, dass du zugestimmt hast und dir die Zeit dafür nimmst.
Ja, hallo Debasitu, freut mich sehr, finde ich auch ein spannendes Thema und ja, lass uns loslegen.
Ja, lass uns loslegen. Vielleicht erstmal, also unser Thema ist Non-Dualität und Austausch darüber, aber ich habe erst eine andere Frage. Ich habe dich das letzte Mal, letzten Sommer interviewt und da hieß du einfach nur Jens Marionette oder Marionette. Jetzt ist ein Satya dazugekommen, ich glaube auch vorgestellt, Satya Jens. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wie das gekommen ist und was es bedeutet.
Ja, gerne. Satya bedeutet einfach Wahrheit und das ist, ich bin ein bisschen inspiriert von meinem Meister Satya Sai Baba, der ja nun seit 2011 tot ist und ich habe so ein bisschen als Feedback bekommen von einigen Leuten, dass das Marionette oder auch Jens Marionette, manchen Leuten ist das zu wenig heilig, sagen wir mal, vom Namen her. Die hätten da gern was, ja, noch was anderes dazu. Und irgendwie fand ich das ganz passend, das Wort Satya zu nehmen, was ja ein Sanskrit-Wort ist und Wahrheit bedeutet, wie gesagt. Und ich habe eigentlich zu Wahrheit, zu dem Begriff Wahrheit, die stärkste innere Beziehung vom Konzept. Und deswegen war das eigentlich passend, weil das auch, wie gesagt, von Satya Sai Baba eben mir sehr nah war, das zu nehmen. Und ich fand das so vom Klang her ganz passend, so Satya Jens einfach oder Satya Jens Marionette, voller Name. Ja, das Satya Jens ist auch okay. Ich würde auch gerne so, vielleicht auf Dauer mal ganz gern ein bisschen weg von der Marionette. So, das muss man ja nicht ewig so beibehalten. Also ich behalte das natürlich im Namen, aber so Satya Jens oder einfach nur Jens ist auch völlig in Ordnung.
Ja, okay, dann bleib ich mal bei Satya Jens oder nur Satya.
Gerne, wie du magst. Also Satya Jens oder Satya, das ist mir alles recht. Wie du magst.
Du hast eben gesagt, dass du zum Begriff Wahrheit irgendwie eine tiefe Verbindung hast. Vielleicht kannst du direkt darüber sprechen. Was ist Wahrheit im spirituellen Sinn?
Ja, gerne. Wahrheit ist für mich im spirituellen Sinn ist allumfassende Wahrheit. Also das bedeutet, das ist im Gegensatz zu der relativen Wahrheit, die wir kennen, wo es ja auch Lüge und Unwahrheit gibt, gibt es bei der absoluten Wahrheit keine Ausnahme. Es gibt keine Unwahrheit, keinen Gegensatz. Die absolute Wahrheit ist allumfassend und das ist auch wirklich vollständig. Das allumfassend bedeutet eben, dass da einfach nichts fehlt. Ja, also da ist nichts ausgenommen. Das heißt, auch duales Bewusstsein, normales menschliches Ego-Bewusstsein wäre Teil der absoluten Wahrheit. Also da ist einfach, es ist vollständig. Es ist ohne jede, ja, wie eben das Wort absolut eben sagt, dass da einfach alles enthalten ist.
Also alles, was erscheint, was passiert, was wahrgenommen wird, ist Wahrheit. Einfach alleine deshalb, weil es so erscheint und so ist und so wahrgenommen wird.
Ja, genau. Alle Erscheinungen und gleichzeitig natürlich auch das, worin es erscheint. Also alles, alle möglichen Bewusstseinsformen, alle möglichen Gedanken, Gefühle, alle möglichen Erscheinungen und alle möglichen Hintergründe, in denen sie erscheinen. Es gibt ja durchaus unterschiedlich erlebte Arten von Bewusstsein, könnte man sagen. Es gibt persönliches Bewusstsein, es gibt aber auch unpersönliches Bewusstsein, es gibt Gewahrsein, es gibt da so verschiedene Arten noch, kann man fast sagen, obwohl es letztlich immer dasselbe ist. Aber das ist alles in diesem Begriff absolute Wahrheit enthalten. Da gibt es einfach nichts, was nicht dazugehören würde. Ganz egal, wie man es erfährt, wie man es erlebt.
Gibt es eine Trennung zwischen dem, was erscheint und dem, worin es erscheint?
Man kann eine Trennung erfahren, muss man aber nicht. Ich erlebe eine Trennung an sich immer zwischen dem, was erscheint und worin es erscheint, wenn ich drüber reflektiere, wenn ich drüber nachdenke. Dann erfahre ich das als, in gewisser Weise als getrennt. Also ich könnte eigentlich auch sagen, in dem Moment, wo ich anfange zu denken, wo ich also ganz bewusst denke, gibt es sowas wie eine Trennung zwischen dem Inhalt und das, worin es erscheint. Ansonsten ist es, so wie ich es erfahre, ist es weder getrennt noch ist es eins.
Mit anderen Worten nicht zu beschreiben.
Sehr schwer zu beschreiben. Man kann es natürlich beschreiben, aber letztlich kann man durch die Beschreibung der Sache versuchen nahe zu kommen, aber letztlich muss diese Erfahrung oder muss man das selbst erleben. Wobei wir ja eigentlich auch schon bei dem Begriff Non-Dualität wären. Das geht ja schon in die Richtung. Und dazu möchte ich mal jetzt eingangs sagen, also ich verstehe unter Non-Dualität eben nicht Einheit in dem Sinn, sondern Non-Dualität ist für mich etwas, was jenseits von Dualität und Einheit ist. Ja, ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Es ist weder Einheit noch Dualität.
Sondern?
Ja, es ist etwas, was beides umfasst. Also die Non-Dualität ist für mich das Höchste letztlich, das Eigentliche. Man könnte auch sagen, Non-Dualität ist für mich diese eingangs beschriebene absolute Wahrheit. Und in dieser Non-Dualität erscheinen können sowohl Einheitserfahrungen wie auch duale Erfahrungen auftauchen. Nacheinander oder gleichzeitig. Es gibt sogar etwas wie gleichzeitig erlebte Dualität und Non-Dualität. Also Einheit und duales Bewusstsein gleichzeitig habe ich auch schon mal erlebt. Das ist allerdings noch schwerer zu beschreiben.
Dieses duale Bewusstsein, also das sich selber und die Welt zu erleben aus einer Sicht eines abgetrennten Egos, ist was ganz Natürliches und da gibt es keine Bewertung deinerseits, ob das gut oder schlecht ist.
Ja, ich würde das als sehr natürlich betrachten, wobei ich schon bevorzuge, so wie es jetzt ist bei mir. Also ich kenne beides. Ich kenne sowohl normales Ego-Bewusstsein, duales Bewusstsein, als auch eben das, was ich als non-duales Bewusstsein bezeichnen würde. Und bei mir hat sich das ja ab dem Jahr 2000 an sich dauerhaft eingestellt, wobei das sicherlich sich noch gewandelt hat im Laufe der Jahre, aber das eigentliche ist wirklich im Jahr 2000 geschehen und das war wirklich so ein Übergang von dem abgetrennten Bewusstsein ich versus Welt hin zu einem gewisserweise non-dualen Bewusstsein, wo ich das so erfahren habe, dass wo ich mich selbst als Bewusstsein erfahre und gleichzeitig aber eins bin mit dem, was in dem Bewusstsein erscheint. Wo ich aber jederzeit anfangen kann, darüber nachzudenken und das auch wieder vom Verstand her zu trennen. Aber trotzdem ist die Erfahrung grundsätzlich eine andere und wenn ich die Wahl habe, die ich ja nicht habe, dann würde ich das wählen, was jetzt ist, also das non-duale Bewusstsein. Ich würde das vorziehen, auf jeden Fall.
Du hast keine Wahl und da ist auch keiner, der eine Wahl haben könnte, oder?
Ja, genau. Ja, so ist es. Ich habe es einfach nur so gesagt, um das zu verdeutlichen.
Ja, genau. Was für einen Sinn macht es, über sowas zu sprechen? Weil ich meine, wir sprechen jetzt, es sind Worte, es sind Gedanken, aber was ist der Sinn darüber, über sowas zu sprechen? Weil die Worte stellen es ja nicht wirklich dar. Die können höchstens darauf hinweisen.
Ja, aber eben dieses Hinweisen habe ich in meinem Leben als sehr hilfreich erfahren. Also ich kann nur sagen, dass ich habe früher viele Advaita-Bücher gelesen, eine Zeit lang sehr intensiv. Und das sind ja auch Hinweise darauf. Da wird ja in den Büchern drüber geredet quasi. Nicht im direkten Gespräch, aber das ist trotzdem ja ein Dialog, wenn ich ein Buch lese in gewisser Weise. Nur, dass ich dabei selber nicht so viel sage, zumindest nicht zu dem Autor. Und ich habe das als sehr hilfreich erlebt, dass jemand anders das verbalisiert hat, es ausgedrückt hat in Worten. Und ich habe das als eine absolute Bereicherung erfahren. Insofern würde ich da einen Sinn sehen darin, beziehungsweise einen Nutzen. Ich würde eigentlich eher sagen, ich mag so Sinn nicht so gerne, das ist immer so ein großes Wort. Ich würde sagen, es hat was sehr Positives, darüber zu reden. Und ich habe auch im Laufe der Jahre, als ich dann diese inneren Veränderungen, als sie sich manifestiert hatten, da hatte ich ein gesteigertes Bedürfnis auch darüber zu reden, mich mitzuteilen und auch mich auszutauschen mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das ist auch heute noch so. Dass ich das als, ich finde es als sehr bereichernd, auch andere Menschen zu hören, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben.
Nochmal zum Lesen von Satsang oder Advaita-Büchern. Also ich erlebe es so, dass es ja da drin nicht um den Wissensaustausch geht, sondern wenn ich ein Buch lese und da wirklich im Herz dabei bin, dann ist es in gewisser Sinn ein Verbinden mit demjenigen, der es geschrieben hat, also mit dem seiner Energie, mit dem seiner Ausdrucksform, was eben ich auch dann als fördernd erlebe.
Ja, das wobei das dann, genau, das ist mit dem Buch nochmal eine besondere Situation. Ich habe auch da nur sehr wenige Bücher an mich rangelassen und das musste dann auch passend sein. Und ja, das war sehr intensive, es war richtig ein Leben mit diesen Büchern dann, die mich inspiriert und auch die mich in gewisser Weise auch vom Denken her, vom konzeptuellen Denken sehr befreit haben, kann ich nur sagen. Also Advaita-Bücher sind so wie, Ramana hat es mal so formuliert, dass es ein man nimmt einen Dorn, um einen Stachel zu entfernen. Und sobald man, also der Dorn wäre dann das Advaita-Konzept und mit diesem Advaita-Konzept pule ich dann den Stachel raus, was die anderen Konzepte wären. Und sobald das geschehen ist, sobald ich sozusagen diese Konzepte transzendiert habe, kann ich auch das Advaita-Konzept dann hinter mir lassen. Und das kann man sehr wohl durch Satsangs oder Bücher oder auch durch direkte Gespräche leisten. Diese Transzendierung von Konzepten.
Wie sieht es mit der Gefahr dabei aus, sich auch verwirren zu lassen, also im Geist, im Verstand, weil ja verschiedene Menschen verschiedene Ausdrücke unterschiedlich benutzen. Ne? Für einen ist selbst ja irgendwie das Leben selbst, die Essenz, und der andere meint damit vielleicht Ego. Also es kann ja auch leicht sein, dass Missverständnisse entstehen.
Ja, sicherlich. Die Worte werden sehr unterschiedlich verwendet, vor allen Dingen Worte wie Erwachen, Erleuchtung, wie du sagtest, Selbst, Wahrheit, das wird in unterschiedlichster Form verwendet, auch mit unterschiedlichster Präferenz. Ich glaube, es gibt Menschen, die mit dem Wort Wahrheit überhaupt nichts anfangen mögen, dann gibt es wieder welche, die mit selbst was anfangen können. Ramana hat ja immer selbst verwendet zum Beispiel. Und ich finde, da muss man dann in gewisser Weise so, wenn der Rest dann stimmt, muss man in gewisser Weise Übersetzungsarbeit leisten. Manchmal wird das auch von den Autoren gefördert, dass sie das also durch, also zum Beispiel hat Ken Wilber mal unterschieden zwischen Geist in normaler Kleinschreibung und Geist in Großbuchstaben. Nicht? Wobei der Geist in Großbuchstaben dann der, das ist das, was Ramana als selbst bezeichnet hat. Also man kann sich daran Hilfe besorgen, oder da ist eine gewisse Klarheit, die man auch selber leisten muss. Ansonsten habe ich mich, ich sehe da eher so die Gefahr, dass man sich verzettelt in allen möglichen Richtungen, und ich habe einfach intuitiv mich leiten lassen von dem, was mir gut getan hat. Also ich habe, wenn ich ein Buch gelesen habe, habe ich genau auf meine emotionellen Reaktionen geachtet, und wenn es mir gut ging, dabei, wenn mir das Spaß gemacht hat, das Buch zu lesen, dann habe ich das weitergemacht. Wenn ich allerdings merkte, dass ich damit, ja, dass es irgendwie nicht so resonierte, habe ich das ganz schnell wieder weggepackt. Also ich habe mich da sozusagen von Spaß auch einfach leiten lassen, von Freude. Ja.
Ja, klar, das kann man ja eigentlich auch jedem empfehlen. Ne? Das
ja, und damit bin ich immer sehr gut gefahren. Dann habe ich habe automatisch dann die Sachen gefunden, die mir gut getan haben, und die habe ich weiter verfolgt. Und ja, das war eine gute Sache, also auf jeden Fall.
Würdest du es auch so ausdrücken, dass eben eine bestimmte Resonanz da sein muss zu dem, was einen anzieht? Also dass es Sachen gibt, die einem, womit man resoniert, Menschen, deren Aussagen, und dann ist es wohltuend und fördernd, der Kontakt, und mit anderen einfach eben nicht, ohne das irgendwie zu bewerten, sondern einfach nur als eine Tatsache, die man feststellen kann.
Ja, das würde ich ganz genauso sagen und sehen. Habe ich auch so erlebt. Also ich hatte mit ganz gewissen spirituellen Lehrern eine Resonanz. Also ich hatte natürlich die ganze Zeit meinen Meister Satya Sai Baba, aber das war mehr so im Hintergrund, das war nicht über Bücher, sondern mehr, das war eine Herz-, eine innere Verbindung. Aber über Bücher war ich mit mehreren anderen spirituellen Lehrern verbunden, zu denen ich dann auch eine ganz starke Resonanz gespürt habe. Das waren so 2, 3, 4 verschiedene Leute insgesamt, und ja, da war eine heftige Resonanz da. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang mal, das war noch vor dem Jahr 2000 oder kurz danach, glaube ich auch, da konnte ich Bücher von Ramana Maharshi oder über Ramana Maharshi, waren damals überhaupt nicht mein Ding. Da war merkwürdigerweise die Resonanz nicht da, in so einem frühen Stadium, und später war das dann aber der Fall. Das hat sich dann so entwickelt. Ich konnte also von 1998 bis zum Jahr 2000, was ja also die Hauptzeit meiner Advaita-Bücher war, diese 2 Jahre, da konnte ich keine Ramana-Bücher lesen. Die haben mir nichts, also das war nicht gut, habe ich gespürt. Und dann habe ich das auch nicht gemacht.
Mit anderen Worten, es kann sich, man muss immer wieder neu schauen. Ne? Also es kann sich ändern, es kann mal so sein und ja.
Ja, natürlich. So habe ich es auf jeden Fall erlebt. Also es hat sich im Laufe der Jahre viel geändert, sind auch neue Leute dazugekommen. Zum Beispiel ist bei mir Karl Renz noch dazugekommen, habe ich mehrere Bücher gelesen und auch mal Satsang besucht zum Beispiel. Das ist auch noch dazugekommen später dann. Also, und ja, das und andere Sachen sind dann so verblasst und waren auch dann nicht mehr aktuell. Satyam Nadin zum Beispiel war in der Zeit von 1998 bis 2000, und nach dem Jahr 2000 war das quasi nicht mehr existent. Dass diese Bücher, die haben mir nichts mehr gegeben dann. Das war sozusagen transzendiert, wenn man so will.
Du hast eben schon andere Begriffe benutzt. Also mich würde interessieren eben Non-Dualität, Satsang und Advaita. Wie kannst du die, was ist das Gleiche, was damit gemeint ist? Was ist der Unterschied? Was ist die spezielle Färbung?
Ja, also Non-Dualität und Advaita würde ich mal zusammenfassen als Non-Dualität ist einfach das deutsche Wort dafür, für Advaita, weil Advaita bedeutet Nicht-Zweiheit, was auf Deutsch oder Englisch-Deutsch Non-Dualität oder Non-Duality wäre. Das würde ich also alle diese, also diese beiden Begriffe würde ich also als identisch sehen, und Satsang wäre nochmal was anderes. Gut, dann fange ich mal mit Advaita bzw. Non-Dualität an. Das hatte ich ja schon eingangs gesagt. Non-Dualität ist etwas für mich, was nicht etwa was mit Einheit zu tun hat. Ich finde auch wichtig zu bemerken oder anzumerken, dass in dem Wort Non-Dualität bzw. Advaita die Verneinung der Zweiheit drin ist, aber nicht etwa die Bejahung der Einheit. Also es heißt ja nicht Einheit, sondern es heißt nicht Zweiheit, Non-Dualität. Und das ist ein wichtiges Detail, finde ich. Ich könnte den Begriff erweitern aus meinem Verständnis. Ich müsste eigentlich sagen, so wie ich es verstehe, Non-Dualität und und auch Nicht-Einheit, also Nicht-Zweiheit, Nicht-Einheit mit Schrägstrich dazwischen. Das wäre so mein Begriff dafür. Ja, Nicht-Zweiheit, Nicht-Einheit. Also das klingt so ein bisschen wie Neti-Neti, weder noch.
Ja, damit wird es noch weniger fassbar für den Verstand.
Genau, denn es ist auch für den Verstand absolut nicht zu fassen. Das ist wirklich eine Sache, die ich auch über Jahre, mal über die letzten, sag mal, die letzten 10, 15 Jahre hat mein Verstand auch noch versucht, da noch mehr zu fassen und noch mehr zu verstehen. Das ist ja das Wesen des Verstandes, dass er verstehen möchte, und es ist mir nicht gelungen. Ja, es geht einfach in den Verstand, ins Denken geht es nicht rein. Was eigentlich auch, wenn man so drüber nachdenkt, das kann man zumindest verstehen und realisieren, finde ich, dass es eben nicht reinpasst, denn es ist ja das, worin das Denken erscheint. Also, ja, die Gedanken erscheinen in dem einen, in dieser Non-Dualität erscheinen die Gedanken im Bewusstsein, kann man auch sagen. Und wie soll man dann mit den Gedanken das erfassen, worin die Gedanken erscheinen? Wie sollten zum Beispiel Wolken, die am Himmel sind, wie sollten die den Himmel verstehen? Also das, ne? Also wie sollten die das verstehen, worin sie erscheinen?
Verstehen nicht, aber der Verstand kann einfach anerkennen, dass da was ist, was er nicht greifen kann.
Genau, das hatte ich ja eben auch gesagt. Genau, das kann man sehr wohl verstehen, dass da eine Grenze ist, und das, ja, das auf jeden Fall. Ja, noch hast du?
Reagiert da jeder Verstand anders drauf? Also meiner, für mich, für meinen Verstand ist es relativ leicht zu akzeptieren. Ich finde es sogar irgendwie relaxend und befreiend. Also ich brauche nicht alles mit dem Verstand zu erfassen.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Mein Verstand war doch recht hartnäckig. Der hatte eben immer einen gewissen Aktivitätsdrang. Deswegen habe ich früher auch zum Beispiel viel Schach gespielt. Und ja, vielleicht brauche ich das auch einfach so, dass ich viel über Dinge nachdenke. Und für mich hat das eine Weile gedauert, bis das so zur Ruhe gekommen ist. Bis der Verstand dann endgültig anerkannt hat, dass er das Medium oder das, worin er erscheint, dass er das einfach nicht fassen kann letztlich. Das hat eine Weile gedauert, ja. Und dann, das ist natürlich letztendlich befreiend, oder ja, das ist entspannt auf jeden Fall, habe ich auch so erlebt, obwohl ich auch die ab dem Jahr 2000 zumindest meine Gedankenprozesse nicht mehr als negativ oder störend empfunden habe. Ich habe das eher so wie so einen Film erlebt, auf den ich eine Zeit lang eingestiegen bin, und habe dann immer beobachtet, wie das wieder in sich zusammengebrochen ist nach wenigen Tagen, spätestens nach wenigen Tagen. Also es konnte sich nicht halten, es konnte sich nicht festsetzen. Und das war auch eine interessante Erfahrung, die ich im Laufe der letzten 15 Jahre immer wieder machen konnte, ist, dass sich einfach diese ganzen Gedanken nicht mehr festsetzen können, dass denen nicht geglaubt wird im Prinzip.
Die werden einfach nur wie die Wolken gesehen, die am Himmel entlangziehen.
Genau. Genauso ist es ja. Früher war das dann auch so, dass ich innerlich, emotional da mehr drauf eingestiegen bin. Und im Laufe der Jahre ist es immer weniger geworden. Heute kann ich sagen, dass ich, ja, dass Gedanken einfach nur noch Werkzeuge für mich sind mittlerweile, mit denen Probleme gelöst werden können. Aber ansonsten steige ich da einfach nicht mehr ein, emotional, weil es hat sich totgelaufen, kann ich sagen. Die Energie ist da irgendwie raus, in gewisser Weise.
Und wie ist es mit Gefühlen? Genauso?
Ja, das ist ähnlich. Ich habe auch im Laufe der letzten 15 Jahre öfter, als Beispiel, mich öfter mal heftig verliebt und musste dann immer beobachten, dass sich diese Gefühle nicht lange halten konnten. Dass die einfach keinen Bestand hatten. Das waren Erscheinungen, die genauso gekommen und gegangen sind wie alles andere auch, nur dass die sich im Laufe der letzten Jahre immer weniger, länger, also langfristig festsetzen konnten. Ich habe das früher, ich könnte auch sagen vor dem Jahr 2000, noch für wahrer gehalten. Also ich habe auch meinen Gefühlen in gewisser Weise geglaubt. Und das ist auch heute nicht mehr so der Fall. Also mit Glauben meine ich einfach, dass man da nicht weiter drauf einsteigt, beziehungsweise das nicht für real hält, nicht für, also wahr hält im relativen Sinn. So, im absoluten Sinn ist es natürlich wahr. Als Erscheinung ist es wahr, aber vom Inhalt eben nicht. Das ist mehr so wie ein Verliebtheit ist mehr so wie so ein Traum. So empfinde ich das. Es ist ein schöner Traum, der dann auch vorübergeht.
Der aber auch in was münden kann, nämlich in eine, ja, in eine intime Beziehung und in einem intimen Zusammenhalt, Gefühl zusammenzugehören oder zusammen zu sein.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei da mein innerer Schwerpunkt aber auch nicht mehr so, das ist, hat nicht mehr die Wichtigkeit, die es früher mal hatte. Kann ich sagen, ja. Es ist mehr heute so entspannter, das Ganze. Aber natürlich können sich da persönliche Liebe auch bilden, die längerfristig auch anhält, ja.
Geht es dir auch so, Frage von Mann zu Mann, dass es automatisch bei dir passiert, jedenfalls wenn du eine Frau siehst, dass dann kommt, attraktiv oder nicht attraktiv?
Ja, natürlich. Daran hat sich auch überhaupt nichts geändert. Also, da hat sich, nee, das ist klar, ja.
Ja. Ach, was aber nicht unbedingt zur Handlung führen muss, sondern was einfach auch so wahrgenommen werden kann.
Das führt in den meisten Fällen nicht zu konkreten Handlungen. Ich freue mich da einfach drüber, wenn ich eine schöne Frau sehe, und manchmal kommt es natürlich, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, kann man sich kennenlernen vielleicht, aber meistens eben nicht. So, das muss also keine konkrete Folge haben, sowas.
Ja, aber jemand, den man schön und attraktiv findet zu sehen, ist eine Freude, das erlebe ich auch so.
Ja.
Ganz unabhängig davon, ob ein persönlicher Kontakt zustande kommt.
Genau, ja.
Ich glaube, Osho hat es mal gesagt, oder ich habe so in Erinnerung, wenn man einer schönen Frau begegnet, ist fast eine Beleidigung, wenn man die nicht als schön anerkennt.
Ja, genau. Und ein Lächeln ist ja auch einfach schon häufig dann eine schöne Begegnung, wenn man sich dann gegenseitig anlächelt. Zum Beispiel. Kann passieren.
Genau. Okay, wir waren bei den Begriffen. Advaita und Non-Dualität und Satsang ist da ein bisschen unterschiedlich für dich.
Ja, Satsang ist eher, ich möchte sagen, ist da meine, in gewisser Weise das, was ich spirituell auch anbiete, was ich auch mache als Veranstaltung. Und Satsang ist, man könnte sagen, praktiziertes Advaita, so würde ich es nennen, praktizierte Non-Dualität. Und zwar in der Weise, dass im Satsang ein Teilen, das sagt das Wort ja, Sangha, ja, das bedeutet Gemeinschaft in Wahrheit, stattfindet, also man versammelt sich oder man ist in einem gemeinsamen Raum, das kann auch virtuell sein, über Internet. Und tauscht in diesem Raum Worte aus, aber auch, ich würde auch sagen, auch Schwingungen oder auch Energien werden da ausgetauscht in diesem gemeinsamen Raum. Man kann das spüren, finde ich. Und das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, dass ich früher selber wenig, als ich noch auf der Suche war, nicht im Satsang war, sondern mein Satsang waren halt damals, ich war halt in dieser Verbindung mit Satya Sai Baba, das war so ein Dauersatsang, wobei ich nicht räumlich bei ihm war, sondern eine innere Verbindung über Deutschland-Indien quasi da war, beziehungsweise über Träume. Das war ein ständiger Satsang, kann ich sagen. Ansonsten habe ich, wie ich ja schon gesagt hatte, Bücher-Satsang kann ich das fast nennen, gehabt. Ich finde es gut, heute Satsang zu geben, mich darüber auszutauschen, mich mitzuteilen und auch scheinbar, sage ich mal, Menschen weiterhelfen zu können. Es sieht zumindest so aus.
Satsang geben, also den Begriff verwende ich auch, aber eigentlich ist es kein Geben, sondern es ist ein, ist etwas, was passiert. Also ohne, da muss nicht was fließen von einer Seite zur anderen Seite, sondern das ist einfach alles.
Ja, genau. Wobei es, genau, das wäre ja quasi Ja, das ist sowieso was automatisch geschieht, das erlebe ich auch so. Wobei dann eine Satzang-Veranstaltung, formeller Satzang nochmal in gewisser Weise so ein bisschen anders ist. Das ist, ja, man könnte fast sagen, ritualisiert. Es hat Regeln, hat gewisse Regeln. Allerdings sehe ich das auch so, dass Satzang etwas ist, was an sich ständig stattfindet.
Die Regeln sind hilfreich bei formellen Satzang?
Ja, wobei das ja gar nicht so ausgesprochene, man spricht das ja gar nicht so aus. Die meisten Leute wissen ja ungefähr, oder ich sage häufig, genau, ja, Regeln, es wäre gar nicht so ein gutes Wort. Ich sage häufig am Anfang, wenn ich mit neuen Leuten zu tun habe, ungefähr sage ich kurz, wie es abläuft. Das meinetwegen am Anfang ist eine gewisse stille Zeit, dann können Fragen oder Fragen gestellt werden oder Beiträge geschrieben werden, also im Internetsatzang. Und dazu sage ich dann was. Und am Ende ist meistens nochmal eine stille Zeit. So, das ist so der grobe Rahmen. Das ist mehr so, und der Zeitraum ist meistens auch bekannt. Das sind dann anderthalb oder zwei Stunden. Je nachdem, was es für eine Veranstaltung genau ist. Und ja. Regeln, ja, was sind das für Regeln? Eigentlich gibt es da gar keine richtigen Regeln. Ne? Also, vielleicht ist es einfach so, dass da jemand ist, der als spiritueller Lehrer anerkannt wird, von den Menschen, die auf der Suche sind. Und diese Menschen, die auf der Suche sind, fühlen sich angezogen von diesem spirituellen Lehrer. Sonst würden sie ja nicht in diese Veranstaltung gehen oder da teilnehmen. Und das ist sozusagen das Grobe, die Struktur von Satsang, von formellen Satsang.
Ja, und zum Beispiel, dass jemand ja zwar Sharings geben kann, aber nicht wild herumspricht, auch wenn jemand anders ein Sharing hat und ja einfach irgendwie so eine Art Höflichkeit gewahrt wird auch.
Ja, das auf jeden Fall. Und in gewisser Weise hat Satsang ein Thema, nämlich die Wahrheit. Also das ist im Wort Satsang einfach drin, Sat bedeutet Wahrheit. Und das ist sozusagen das Thema, wobei man das natürlich mit verschiedenen Worten thematisieren kann. Erleuchtung, Wahrheit, Liebe, es gibt da Gott, ja, es gibt da die unterschiedlichsten Begriffe, die im Satsang besprochen werden.
Ja, und dann ist es auch bei unterschiedlichen Menschen, Lehrern, Lehrerinnen sehr anders. Also da gibt es welche, wie anscheinend du jetzt, dass wirklich Wahrheit das Thema ist im Satsang. Aber zum Beispiel es gibt Menschen, die geben Satsang, nennen das auch, aber da wird auch über alles Mögliche und alle therapeutischen Sachen und alle nur Aspekte des Lebens und Geschichten hervorgebracht und besprochen, was man sich so vorstellen kann, beziehungsweise wenn man es hört, denkt man, nee, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Ja, bei mir ist es eigentlich auch so, dass zwar das Hauptthema schon Selbsterkenntnis oder auch Wahrheit ist, aber es dürfen auch andere Fragen zu anderen Themen gestellt werden. Nur ist es so, dass meine Antwort oder wie ich darauf reagiere, gibt immer eine gewisse Richtung vor, nämlich die Ausrichtung ist dann doch letztlich Selbsterkenntnis. Therapeutische Geschichten oder Fragen auch zu Ernährung oder auch zu Drogen und so weiter, Suchtfragen, ich hatte neulich so einen Themensatz zum Thema Sucht, gehe ich auch drauf ein. Allerdings findet das alles vor dem Hintergrund der spirituellen Selbsterkenntnis statt. Also ich gehe therapeutisch, ich kann ja gar nicht therapeutisch auf die Leute eingehen, weil ich kein Therapeut bin, aber ich empfehle zum Beispiel auch, einen Therapeuten aufzusuchen, wenn mir das sinnvoll erscheint. Wenn ein Mensch mit starken psychologischen Problemen auf mich zukommt und wo ich das Gefühl habe, dass diese Probleme, zum Beispiel Traumata oder auch meinetwegen Depressionen oder andere Probleme, psychische Probleme, dass die so im Vordergrund stehen, dass dieser Mensch sich gar nicht ungestört der Selbsterkenntnis oder der Suche nach Selbsterkenntnis widmen kann, dann empfehle ich durchaus den Gang zum Therapeuten Also es ist in gewisser Weise, es hat so auch bei mir gewisse Elemente von einer Lebensberatung, wobei ich versuche, diesen Teil nicht ausufern zu lassen.
Okay, Selbsterkenntnis. Gibt es etwas, was grundsätzlich und allgemein fördernd ist für Selbsterkenntnis?
Also grundsätzlich und allgemein würde ich das verneinen. Meine Erfahrung ist, bei mir war immer das förderlich. Ich kann fast sagen, was sowieso automatisch passiert ist. Zum Beispiel habe ich 1988 meinen spirituellen Lehrer Satya Sarbhava kennengelernt. Der ist einfach in meinem Leben geschneit plötzlich. Den habe ich durch einen Freund, der in Indien war, kennengelernt. Und das ist einfach passiert. Davor habe ich Zen-Buddhismus kennengelernt, hat mir auch gut getan. Dann 10 Jahre später ungefähr kam Advaita Vedanta. Das habe ich durch einen Zufall, durch einen scheinbaren Zufall über ein spirituelles Magazin, die so eine Überschrift hatten, Satsang, der leichte Weg, stand da drauf. Und da habe ich nur gedacht, das ist was für mich. Weil ich halt festgestellt hatte, dass Disziplin und Meditation, ein Übungsweg, hat bei mir nie hingehauen, weil ich nicht die nötige Ausdauer für sowas hatte und Selbstdisziplin. Und ich habe mich an sich immer so anziehen lassen oder treiben lassen vom Leben. Und das habe ich dann, was dann geschehen ist, habe ich als extrem hilfreich erfahren. Aber das ist natürlich, ich denke, dass es bei anderen Menschen durchaus ganz andere Dinge sein können.
Aber grundsätzlich könnte man dann doch sagen, das, was einen anspricht, was das Leben einen präsentiert und wo man Resonanz zu hat und wo man Freude dran hat und ja.
Genau. Wobei das bei jedem auch sehr anders sein kann. Ja, genau. Aber das ist so die grundsätzliche Richtung, das kann ich empfehlen. Also sich leiten zu lassen von einer gewissen Anziehungskraft einfach. Wo fühle ich mich hingezogen? Zu welchem spirituellen Lehrer fühle ich mich hingezogen? Zu welchen Büchern fühle ich mich hingezogen? Zu welcher Art von Praxis, wenn ich denn sowas machen will, fühle ich mich hingezogen? Und so weiter. Genau, und dem dann auch nachgehen. Und ich habe es auch, das kann ich vielleicht noch sagen, als extrem hilfreich empfunden, dann sowas auch durchzuziehen, also dabei zu bleiben. Wobei ich auch da, muss ich sagen, fiel mir das relativ leicht, weil ich hatte keine Schwierigkeiten damit, weil ich habe zu Satya Sarbhava so eine starke Anziehungskraft erlebt, dass ich da nie Probleme hatte, bei der Stange zu bleiben. Also das ging automatisch auch immer weiter. Aber grundsätzlich das Durchhalten oder das Weitermachen ist gut, solange es positiv wirkt natürlich. Das ist wichtig, dass man das immer wieder spürt, dass es noch stimmig ist.
Wie ist es mit Meditation im Sinne von nach innen schauen?
Ja, das wäre der erwähnte Übungsweg. Ich weiß, dass manche Menschen den gehen. Ich selber konnte das nicht machen, zumindest nicht regelmäßig. Meditation ist allerdings auch weiter zu fassen. Also bei mir war es an sich so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass eigentlich mein ganzes Leben meditativ ausgerichtet ist, in gewisser Weise. Also ich habe der Spiritualität extrem viel Raum eingeräumt in meinem Leben. Es ging teilweise sogar so weit, dass ich mich geweigert habe, einen normalen Beruf auszuüben, weil ich einfach Zeit haben wollte dafür. Also ich habe mein Leben quasi komplett der Spiritualität untergeordnet. Und das habe ich als eine gewisse Art von Meditation empfunden. Das ist natürlich was anderes als ein konkreter Übungsweg, wo ich einfach gewisse Zeiten immer habe und das regelmäßig wiederhole. Ein gutes Beispiel dafür wäre Ken Wilber, der nach eigener Aussage jahrzehntelang regelmäßig meditiert hat und auch davon sehr profitiert hat, wie er sagt.
Kann die positive Wirkung wieder verloren gehen, wenn man sich dann sagt, ich habe meditiert und ich habe das durch Meditation erreicht?
Ja, die Identifikationsfalle, die kann ja immer zuschnappen. Also ich kann ja auch mit, wenn ich so will, ich kann mich sogar mit unpersönlichem Bewusstsein kann man sich sogar identifizieren, indem ich dann sage, ja, ich bin jetzt nicht mehr die Person. Also man kann sich auch mit einer Verneinung identifizieren. Natürlich kann das passieren, aber Meine Erfahrung ist einfach mit steigender Reife, also je länger man einen Weg verfolgt, dass sich automatisch die Erkenntnis so einstellt, dass das immer unwahrscheinlicher wird, dass man in diese Identifikationsfalle tappt. So habe ich es zumindest bei mir erfahren.
Oder es nicht mehr als Falle ansieht, sondern einfach hinnimmt und aber dem nicht weiter Energie gibt.
Ja, also wichtig ist einfach, das empfehle ich auch immer, ehrlich zu schauen, was passiert in mir, wo stehe ich, was ist da. Und da ganz ehrlich zu sein, das ist nicht leicht. Dazu gehört viel Mut. Und ich kann fast sagen, es ist leichter, sich was vorzumachen. Und die Gefahr ist einfach da. Allerdings mit steigender je länger ich auf dem Weg bin sozusagen, oder je länger ich meinen Weg verfolge, desto leichter fällt eigentlich diese Aufrichtigkeit, diese innere Aufrichtigkeit.
Okay, Anlass für unser Interview ist Sharing Non-Duality, das Lehrertreffen dieses Jahr im Juni, 6.7. in Brixen in Südtirol. Der Austausch und das Treffen von verschiedenen Lehrern, Lehrerinnen, was kannst du generell dazu sagen? Du warst letztes Jahr, also 2014, beim Forum Erleuchtung. Was bedeutet für dich Austausch mit anderen Lehrern?
Ja, ich habe mittlerweile drei solcher Austauschtreffen erlebt. Das erste war im Jahr 2000, das ist schon eine Weile her. Das war Forum Mythos Erleuchtung, nannte sich das. Und dann habe ich erfahren, 2013 das zweite Forum Erleuchtung und 2014 das dritte Forum Erleuchtung in Berlin. Und ich muss sagen, als allererstes ist es mal viel Spaß für mich. Es macht mir eine unglaubliche Freude, bereitet mir das mit Menschen zusammenzutreffen, die Interesse haben an diesen Themen, die selber auch Erfahrungen machen und gemacht haben und darüber sich auszutauschen. Das ist mir eine große Freude und ja, ich habe das besonders die beiden Forum Erleuchtung in Berlin habe ich sehr positiv erlebt, muss ich sagen.
Der Austausch untereinander, der nach außen läuft ja auch über Worte und da sind auch oft schon mal nicht unbedingt nur Verständnis, sondern da ist auch schon mal Missverständnis miteinander oder es wird einander angegangen und wie siehst du das? Wie passiert der wirkliche Austausch?
Ja, also wie das jetzt in Brixen sein wird, weiß ich nicht, weil diese Veranstaltung habe ich ja noch nicht mitgemacht. Das war ja schon letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal.
Ja.
Genau.
Das heißt, und kleinerer Rahmen, ja.
Genau, es ist ein kleinerer Rahmen. Ich kenne ganz intensiv eben die beiden letzten Foren-Erleuchtungen in Berlin, wo relativ viele spirituelle Lehrer sich getroffen haben und relativ viele Zuschauer auch anwesend waren. Und da waren auch viele Kontroversen dabei, die ich aber letztlich auch als fruchtbar bezeichnen würde, also auch als fruchtbar erlebt habe. Das mag mal, wenn man es erfährt, anstrengend sein eine Weile, aber das, was am Ende übergeblieben ist, wenn ich das dann auch, wenn das vorbei war und ich das dann verdaut hatte, war nicht immer so, dass auch die Kontroversen wichtig waren, die da stattgefunden haben. Und es ist ja auch der Ansatz in Berlin zum Beispiel, das unmoderiert zu gestalten und da darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn dann sowas passiert. Und ich finde auch, zur Vollständigkeit gehört eben auch die Kontroverse. Und wenn man das so ansetzt, also wenn man es unmoderiert ansetzt auf jeden Fall. Und ja, das ist, ich finde es eine tolle Sache, bin aber auch offen für moderierte Treffen und wo es ruhiger zugeht. Also ich habe ja das Forum Mythos Erleuchtung erwähnt im Jahr 2000. Das war, glaube ich, fast die erste Veranstaltung in dieser Art. Und da waren acht spirituelle Lehrer die sich da getroffen haben mit ungefähr 140, 150 Zuschauern, auch relativ viele Zuschauer. Und da war das war moderiert und da gab es eigentlich wenig Kontroverse. Wenig Kontroversen. Es war mal so, dass dann manche Zuschauer gewisse Lehrer angegangen sind, so ein bisschen. Aber ansonsten war das, was die Lehrer untereinander anging, relativ frei, oder Kontroversen zwischen Lehrern gab es an sich nicht. Zumindest keine offen ausgetragenen.
Was ist das Anziehende für dich, mit anderen Lehrern zu sein? Also zu hören, wie die bestimmte Sachen formulieren oder einfach die Energie von denen zu spüren oder auch zu spüren, dass in Menschen, da ist keiner, da ist einfach nur Leben in diesen Menschen. Was ist das Anziehende?
Also das was für mich am schönsten ist, ist an sich dieses Bewusstsein, dass da Verständnis ist bei den anderen Menschen, ein relativ hohes Verständnis, und dass ich endlich mal ganz natürlich so sein kann, wie ich bin. Ich erlebe das im täglichen Leben eher so, dass es in gewisser Weise eine Rolle spiele, nämlich die Rolle einer normalen Person. Und auf einem solchen Treffen ist es an sich so, dass ich dann endlich mal alle Rollen fallen lassen kann und das auch leben kann. Also dass ich ganz bewusst einfach nur das sein kann, was ich bin, und das ist einfach dieses Bewusstsein, dass auch gerade das erwünscht ist von den anderen Menschen, die da sind. Und das ist eine Art von Freiheit, die so im normalen Leben nicht stattfindet. Und das ist eigentlich das, was für mich am schönsten ist, kann ich sagen. Aber auch durch Gespräche mit anderen Menschen Parallelen festzustellen und natürlich auch Unterschiede festzustellen. Das finde ich auch, habe ich schon immer als sehr spannend empfunden. Also ich kenne auch schon länger sind nicht viele, aber so ein paar spirituelle Lehrer kenne ich auch länger schon persönlich und habe das auch immer als sehr bereichernd und sehr, es war mir auch wichtig, dieser Austausch, hat mir auch viel gegeben. Und das ist natürlich bei einem solchen Treffen, wo so viele Menschen anwesend sind, noch viel intensiver, dieser Austausch. Und gut, das kann dann natürlich auch mal zu viel sein, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass je vielfältiger, desto besser. Und je mehr Leute da sind, desto schöner ist es.
Aber die Zeiten, wo du allein bist, so in deinem normalen Leben, da hast du doch die volle Freiheit, ganz du zu sein, ohne Rolle.
Genau, ja, das ist natürlich klar. Sai Baba hat mal gesagt, wenn ich allein bin, bin ich Gott. Wenn ich mit anderen zusammen bin, dann bin ich das, was ihr in mir seht. Das hat er mal gesagt, so in der Richtung. Und ja, natürlich. Aber trotzdem, wenn ich allein bin, bin ich eben auch allein. Und das ist zwar auch ganz schön, aber ich empfinde mich eben auch als soziales Wesen. Und ich brauche auch Kontakt mit anderen Menschen und ich mag das auch. Ich mag darüber zu philosophieren, ich mag es, über Erleuchtung zu reden, über diese ganzen, über Wahrheit zu reden. Das mag ich einfach, das mochte ich schon immer.
Ja, du kannst es ja auch fundiert und verständlich.
Ja, ich gebe mir Mühe, sagen wir mal so.
Ich würde gerne noch was über dich als Mensch wissen. Also ich kenne dich von deinen Webstream, Live-Chats oder Live-Satsangs, da sieht man im Hintergrund meistens einen relativ leeren Raum. Also lebst du gern so zen-mäßig mit wenig Sachen oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da habe?
Nein, ist absolut richtig. Das ist jetzt auch, was man jetzt im Hintergrund sieht. Das ist meine Wohnung und ich habe eigentlich schon seit vielen Jahren, das fing also schon in den 90ern an, im Grunde fing das so an, als ich ganz bewusst anfing, meinen spirituellen Weg zu gehen. Da fing das an, dass ich irgendwann das Bedürfnis hatte, nur noch Dinge um mich zu haben, die ich auch wirklich benutze, die ich wirklich brauche. Und dann habe ich festgestellt, wie viele Sachen ich hatte, die überhaupt, zu denen ich gar keine Beziehung mehr hatte und die einfach nur noch aus Gewohnheit da waren. Und ich habe dann bin dazu übergegangen, all diese Sachen zusammenzusammeln und entweder auf dem Dachboden zu lagern oder eben zu verkaufen oder zu verschenken und so weiter. Und habe das als, ja, als befreiend empfunden, nur noch die Dinge zu haben, die, die wirklich wichtig sind für mich. Und habe dann auch irgendwann gemerkt, so dass so dieser Wohnstil, so am, relativ viel am Boden zu leben, mit Kissen und Matratze direkt am Boden, dass das auch für mich eine ganz schöne Sache eigentlich ist. Also ich mag nicht so gern Möbel. Also ich mag das gern, wenn ich woanders bin, auf Stühlen zu sitzen. Das ist schon bequem. Aber selber würde ich mir jetzt keine Stühle oder Sessel hier hinstellen in meiner Wohnung. Das würde ich als nicht so passend empfinden. Das ist so ein bisschen die asiatische Richtung, ja. Es ist aber nicht deswegen. Also es ist einfach, ich empfinde das als stimmig für mich. Und ich mag auch zum Beispiel gerne, jetzt habe ich an der Wand hinter mir, sind jetzt so ein paar Sachen aufgehängt, aber normalerweise tendiere ich eigentlich zu leeren Wänden, ohne Bilder. Das ist sozusagen die Ausnahme, was da so hinter mir ist. Das sind so Dinge, die mir Menschen geschenkt haben, die mir auch viel bedeuten und ja, deswegen hängen da so ein paar Sachen.
Du hattest jetzt auch spontan relativ kurzfristig Zeit für das Interview, außer Satsang gehen und Live-Chats und so weiter. Gehst du noch arbeiten? Wie sieht dein praktisches Leben aus?
Ja, richtig. Ich habe sonst wenig, also ich habe keine feste Arbeit so. Ich empfinde ja, das spirituelle Wirken, was stattfindet, mehr oder weniger automatisch stattfindet, kann ich fast sagen. Das empfinde ich eigentlich als sehr erfüllt und ich habe schon viele Depressionen erlebt und habe aufgrund meiner Depressionen irgendwann beschlossen, nicht mehr mich dem normalen Alltags, also nicht mehr dem normalen Arbeiten zu stellen, weil ich festgestellt habe, dass das eher gesundheitsgefährdend für mich ist, dass das eine Depression auslösen kann, wenn ich zu doll unter Stress gerate. Und ja, das habe ich vor einigen Jahren geltend gemacht und lebe deswegen auch von Grundsicherung. Aber also Spiritualität und normaler Job ist kein Widerspruch. Das hat bei mir wirklich was mit meinen Depressionen zu tun.
Und lebst du für dich alleine oder in einer Gemeinschaft oder ja, möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, ich lebe alleine. Ich habe eine kleine Wohnung und würde aber ganz gern mal in absehbarer Zeit, könnte ich mir vorstellen, in gewisser Weise so eine spirituelle WG in einer spirituellen WG zu leben mit gleichgesinnten Menschen auch. Das könnte ich mir vorstellen. Allerdings weniger in Lüneburg. Ich lebe ja zurzeit in Lüneburg und ich habe auch so langfristig, ich weiß nicht, wann ich das realisieren werde oder wann das realisiert wird. Also ich erlebe das dann mehr so als Zuschauer, das Ganze. Und ja, wann sich das ergibt, vielleicht mal in eine größere Stadt zu ziehen. Eventuell Berlin oder ja, was ähnliches. Ja, das ist so ein Fernziel oder könnte demnächst in den nächsten paar Jahren vielleicht mal passieren. Aber momentan völlig allein.
Du kommst nach Brixen zu Sharing Non-Duality. Wie siehst du dem entgegen?
Ja, ich bin ja in Norddeutschland, ist eine relativ weite Fahrt, aber ich bin schon am Plan jetzt, die Fahrt zu buchen und ich freue mich drauf auf jeden Fall. Es ist ja, glaube ich, Norditalien, soweit ich weiß, und soll eine schöne Gegend sein, hat man mir gesagt. Und ich bin einfach gespannt drauf und freue mich, dass die Gegend auch kennenzulernen, die Location. Also,
Ja, es ist in den Bergen, ne? Gehört ja zu, ist ja Südtirol, Südtiroler Stadt, Brixen.
Ja, Südtirol ist aber gehört auch zu Italien, ne?
Ländermäßig gehört es zu Italien, aber es wird eben auch, es war früher eben, hat es zu Österreich gehört und es wird auch viel Deutsch da gesprochen. Ne? Es sind also jetzt natürlich auch mehr Italiener da und die meisten Leute sind zweisprachig, Deutsch und Italienisch.
Ah ja, sehr gut, ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist ja ein Treffen mit mehreren spirituellen Lehrern und auch mit Zuschauern und ich finde auch das sehr positiv, dass auch Zuschauer dabei sind, weil das einfach nochmal eine Bereicherung ist. ging.
Ja, die jetzt auch nochmal alle herzlich eingeladen sind, die irgendwie den Impuls spüren. Wir haben also 30 Plätze circa für Zuschauer und es sind auch noch Plätze frei. Also wer sich da noch entscheiden möchte, kann sich also gerne anmelden. Am besten per E-Mail über zu einem der Lehrer, der es mir dann weitergibt, oder direkt bei mir. Ja, gibt es noch ein Thema oder etwas, worüber du sprechen willst, über deine Angebote momentan zum Beispiel?
Ja, ich mache weiter die Livestream-Satsangs, die alle 14 Tage ja stattfinden bei mir, die mir auch viel Spaß machen. Das wird weitergehen. Und ich habe jetzt keine konkreten, lokalen Satsangs irgendwo geplant, momentan nicht. Bin aber immer offen dafür, wenn sich was in der Richtung ergibt. Ich bin auch in Lüneburg, stehe ich zur Verfügung, allerdings mache ich das zurzeit auf direkte Verabredung, habe da also keinen festen Termin. Schauen wir mal, würde ich sagen. Momentan sind es hauptsächlich die Livestream-Satsangs, die ich mache. Ansonsten, ja, genau.
Ja, du bietest auch Satsang über Skype an, glaube ich, ne? Oder wie war das?
Über Skype, über Telefon, genau. Und auch direktes Treffen natürlich.
Gut, dann danke ich dir, Satya Jens, für das Interview. Vielen Dank.
Danke dir, Devasito. Hat mich sehr gefreut.